Ja, wie ist denn das so bei dir? Glaubst du, dass du gesehen, gekannt und geliebt bist? So offenbar mit allem, was in dir ist, was dich ausmacht, mit deinen Gedanken und Gefühlen, deiner Ethik und deiner Moral, deinen Vergleichen und Urteilen, den Einstellungen und Vorstellungen. Vielleicht hast du ja die Vorstellung, in einem Cabrio zu fahren über die Landstraße und der Wind streichelt deine Haut. Oder du hast das Kleid an, wo du schreitest wie eine Königin. Oder der Arbeitsplatz, in dem du alle deine Fähigkeiten optimal einbringen kannst. Vielleicht stellst du dir aber auch vor, dass die Menschen, die dich so umgeben in deiner kleinen Welt, ja manchmal einfach ein bisschen netter, sanfter mit dir umgehen, feinfühliger und dich nicht nur als eine Klumpenmasse sehen, der Dinge erledigt und funktioniert. Oder vielleicht bist du gerade der einsamste Mensch auf diesem Planeten und du hast einfach Sehnsucht nach einer Umarmung, starker Arme, die dir im Moment Halt geben. Ich meine, wir haben ja alle so unsere Vorstellung von den Dingen und vom Leben, wie das so sein kann. Ja, und nicht immer gehen sie in Erfüllung. Ne? Für das Auto hast du die Kohle nicht, fährst du weiter Fahrrad, hast ja auch Wind auf der Haut, ist nur ein bisschen anders. Das Kleid, das hat die Nachbarin ergattert und die geht jetzt durch die Nachbarschaft wie eine Königin. Naja, und den Job, den hat sowieso jemand anders gekriegt. Die Menschen in deiner Umgebung kannst du auch nicht ändern. Naja, und von der Umarmung, da sprichst du erst gar nicht, du hörst schon die Stimmen, die da wispern. Ja, ist klar, eine Umarmung. Also Herz zu, Klappe, Herz und Klappe schließen und das für dich behalten. Ja, die Frage ist aber, da kommen ja Fragen auf. Wieso klappt das bei anderen und bei mir nicht? Wieso ist die Wiese da drüben so grün und satt und bei mir wehen da so ein paar Ballen durch die Prärie, die so staubig ist? Wieso ist das bei mir anders? Und die Bibel kann uns dazu einige Fragen beantworten. Und dazu schauen wir uns mal den Lukas an, in dem also geschrieben ist, Jahr für Jahr besuchen Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machen sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerken. Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn dort nicht fanden, kehrten sie um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Erwidert Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und wenn wir das so hören, dann hört sich das ja erstmal flüssig an, ganz geschmeidig. Könnte man einen Blockbuster draus machen, ne? Erst das große Fest und dann kommt ein bisschen, ja, dann ist er verloren gegangen, der Jesus. Und dann kommt das Happy End. Ja, dann kommt Fanfare, Abspann und fertig. Aber was ist die Situation? Jahr für Jahr gehen Maria und Josef zum Passafest nach Jerusalem. Das ist eine religiöse Handlung, ein Ritual. Und das Passafest, das war schon was. Beim Passafest feierten die Juden den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei des Volkes Israel. Und dann erzählten die sich da. Ja, die trafen sich mit Verwandten und Freunden in Jerusalem und feierten. Die erzählten sich, wie das so war damals da in Ägypten mit den Plagen und was Mose gemacht hat und wie Gott gewirkt hat und wie sie in die Freiheit geführt wurden, dieses Volk. Und die aßen, ne? Die aßen zusammen und es gab leckere Sachen, die gab es nur am Passafest. Und sangen gemeinsam Lieder. Das war schon was, dieses Fest. Naja, und als Jesus 12 Jahre alt war, nahm sie ihn mit. Ging also wie gewohnt nach Jerusalem und nahm Jesus mit. Die gingen also ihres Weges mit Jesus. So wie wir ja auch hoffentlich unsere Wege mit Jesus gehen. Ja, und nach den Festtagen machten sich die Eltern dann auf den Heimweg, aber Jesus blieb zurück in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Und hier fängt das ganze Drama an. Die verlieren Jesus aus den Augen. Die gehen davon aus, der verhält sich so wie sonst auch. Die haben schon so eine Art Gewohnheitsrecht entwickelt, wie der sich verhält. Ja? Und auch wir können Jesus aus den Augen verlieren, weil wir davon ausgehen, der verhält sich so entsprechend unserer Erfahrung. Also, alles klar. Denn sie dachten, er sei mit Reisenden unterwegs. Und Reisende, das war eine Reisegruppe, mit denen die unterwegs waren. Das waren Verwandte, Freunde von da, wo sie herkamen, war schon eine größere Gruppe. Die haben sich gar keine Gedanken gemacht, die beiden. Die haben gedacht, ja, der ist da schon irgendwo in dieser Gruppe. Und das passt ja auch. Das waren vertraute Leute. Da brauchte man ja nichts machen. Naja, und auch wir denken, Jesus ist schon irgendwo so in unserem Leben. Der läuft da schon irgendwo rum. Und vielleicht denken wir auch, die anderen kümmern sich schon um den. Der passt schon. Da brauche ich nichts machen. Kann loslassen. Bin mal im Moment aus der Verantwortung raus. Und ich bin sicher, der ist da gut aufgehoben bei den anderen. Nachdem die aber einen Tagesmarsch gegangen sind, fangen die an, den Jesus und unter dieser Gruppe, unter diesen Verwandten und Freunden zu suchen. Und so ein Tagesmarsch zu biblischen Zeiten, das war schon was. Ne, mit Esel und Maultieren und Kamelen waren die da unterwegs. Da wurde das Gepäck drauf geworfen. Und dann ging es durch Wüsten und durch Gebirge. Naja, und als ich das so las, dass die da einen Tagesmarsch hinter sich hatten und so suchten, kam mir so die Erinnerung, ich komme ja aus dem Ruhrpott, also aus dem Ruhrgebiet auf Hochdeutsch. Und es gab eine Zeit, da haben die Menschen aus dem Ruhrgebiet so ein bisschen mit der Sprache, ja, die haben die kreativ umgestaltet und haben sich selber einen Spaß daraus gemacht. Die haben über sich selbst gelacht. Und so war das dann, wenn man irgendwo hinkam, wo eine größere Menge von Menschen waren, dann haben die Erwachsenen zu den Kindern gesagt, Schätzchen, komm mal bei mich bei. Und komm mal bei mich bei kannte jeder. Komm mal bei mich bei hieß, hier, an meine Seite und du rührst dich nicht weg. Du bleibst bei mir und ich hab dich im Visier. Ich habe keine Lust, dich in dem Rummel zu verlieren und dann zu suchen. Maria und Josef suchten. Und jetzt kann man ja auch sagen, Moment mal, was stimmt denn mit denen nicht? Was waren das denn für Rahmeneltern? Da gehen die den ganzen Tag durch die Gegend und abends sagen die dann, ach, jetzt müssten wir den mal suchen. Aber die Situation war ja nun folgende. Die kamen da aus ihrer kleinen Stadt einmal im Jahr nach Jerusalem. So wie wenn man vielleicht einmal nach New York kommt und die Lichter und das alles blüht auf, ja. Und dann waren da Händler und da war Leben. Und in Jerusalem, da waren bestimmt mehr als doppelt so viele Menschen zu Zeiten des Festes, als da wohnten. Naja, und dann haben die sich da eben getroffen nach einem Jahr. Und vielleicht haben die auch Menschen getroffen, die sie Jahre nicht gesehen hatten, so auf der Straße. Und dann wurde erzählt, was habe ich erlebt? Und der eine hat Kinder gekriegt und was? Die ganzen Facetten des Lebens wurden da ausgetauscht. Und darüber hat man sich bestimmt auch so unterhalten auf dem Tagesmarsch, was der gesagt hat und was der gehört hat und wie das so war. Und man hat sich auch über Rezepte unterhalten und über die Lieder. Und vielleicht hat man während des Tagesmarsches auch noch Lieder gesungen, die man beim Passafest gesungen hat. Und dann hat man überlegt, nächstes Jahr, da habe ich schon eine Idee für ein Lied und das kreiere ich dann und das bringe ich dann mit. Oder ich habe eine Idee für ein Rezept, da koche ich und dann nehme ich das nächstes Jahr mit nach Jerusalem. Und dann ist man so voller Erlebnisse und voll eingenommen von dem, was da so war in der Vergangenheit und wie es sein kann in der Zukunft, dass man das Offensichtliche in der Gegenwart nicht wahrnimmt. Jesus ist weg. Und im Glaubensleben kann es auch uns passieren, dass wir feststellen, Jesus ist weg. Und als sie ihn dort nicht fanden, unter diesen Reisenden, ich sag mal unter dieser Clique, die sind ja dahergegangen, die haben jeden gefragt, hast du Jesus gesehen? Hast du was gehört? Ist dir was aufgefallen? So sind die durch die Gruppe gegangen, um dann festzustellen, wir finden den unter den Menschen nicht. Also trafen die eine Entscheidung. Die haben entschieden, wir kehren um. Und dann suchen wir den überall in Jerusalem, den Jesus. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, da sind die den ganzen Tag unterwegs. Ist ja bestimmt auch körperlich anstrengend, so ein Tagesmarsch, da durch Wüsten und Gebirge. Und mental ist man sowieso erschöpft von dem ganz vielen Reden, was man da alles ausgetauscht hat. Irgendwann ist ja auch mal Schluss. So. Und dann entscheiden die. Aber warum entscheiden die nicht, ey, wir gehen jetzt weiter nach Hause. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Wir können auch da bleiben. Warum gehen die nicht einfach weiter? So wie geplant. So wie wir das auch jeden Tag machen und weitergehen, wo wir unsere Ziele verfolgen und unseren Aufgaben nachkommen und wen wir noch anrufen müssen und was wir noch planen müssen. Und diese ganze Hektik und womit wir beschäftigt sind und vergessen dabei Jesus und Maria und Josef. Die haben es besser gemacht als wir oft in unserem Glaubensleben. Die haben entschieden, wir kehren um. Aber warum sind die denn umgekehrt? Die sind umgekehrt, weil die Jesus lieben, weil die Jesus im Herzen haben. Und da, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Also, retour. Die sind umgekehrt. Und dann finden die Jesus im Tempel, wie er da so sitzt zwischen den Gesetzeslehrern und Fragen stellt und zuhört. Und alle wundern sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die wundern sich. Wundern ist nicht Gewohnheit. Gewohnheit ist, was wir kennen. Wundern ist neu. Und da sitzt da der Zwölfjährige, von dem man doch jetzt ausgehen würde, 12 Jahre in Jerusalem, in dieser Stadt, die so voll ist mit Menschen, ohne Eltern, mehrere Tage, wahrscheinlich kein Geld, Handy sowieso nicht. Der muss doch aufgelöst sein. Also ich kann euch sagen, als Kind bin ich mal auf dem Wochenmarkt verloren gegangen. Und ich war aufgelöst. Ich war so einsam, hilflos, verloren, rotz- und wasserheulend. Und da siehst du ja auch nichts, weil da sind ja die Erwachsenen und aus Kindersicht versperren sie dir noch die Sicht. Aber Jesus hatte das alles nicht. Der saß da ganz entspannt. Ne? Gott ist ja auch souverän. Und Gott entscheidet, wann und wo er ist. Ja. Jetzt sind diese Eltern natürlich fassungslos. Ich möchte mich gar nicht da rein versetzen, wie sich das anfühlt, wenn dein Kind da tagelang verschwunden ist. Ich meine, gut, die wussten, es ist der Sohn Gottes. Aber trotzdem, ich meine, welche Erfahrung hat man schon, wenn man das erste Mal Eltern von einem Sohn Gottes ist? Und naja, da kann ich mir vorstellen, dass da so die ganze Palette an Gefühlen von Angst und Sorge und Panik bis hin zur Freude, Erleichterung und sowieso Liebe, dass das alles so, ne, wie so eine Brückensprengung eigentlich aus einem raus sollte oder müsste. Aber da war das nicht so. Die waren jetzt im Tempel und Maria, natürlich die Frau, Maria fragt Jesus, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Also über Maria, muss ich sagen, habe ich nicht wirklich was gefunden, aber jede Mutter, glaube ich, gibt ja unterschiedliche Fassungen von uns und ist auch gut so. Ja, die eine, die sagt so ganz herzlich, ach, Kind, ne? Und die andere sagt, ist aufgebracht, die sagt, ey, hast du den Gong noch gehört? Ja, da wäre doch Action im Tempel. Aber jetzt muss man natürlich auch bedenken, vielleicht hatte Maria das oder auch nicht, wir wissen es nicht. Aber die waren im Tempel und da waren ja auch die Gesetzeslehrer. Das waren Autoritäten und auch Maria bestimmt hatte Respekt und Wertschätzung für die. Und im Tempel gab es Regeln, so wie überall. In Familien, Firmen, überall gibt es Regeln, wo mehrere Menschen zusammen sind. Und sollte sie aufgebracht sein, gibt es der Text jedenfalls nicht wieder. Maria fragt Jesus, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich. Dein Vater, also da wurde nochmal der Mann, damals war es so, Frauen und Männer waren vor Gott anerkannt, natürlich, aber die Frauen hatten immer noch eine leicht untergeordnete Rolle. Also dein Vater, die Autorität, das Oberhaupt, der Beschützer, die männliche Energie geht vor und die weibliche Energie mit ihren ganzen Emotionen folgt. Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Was macht Maria hier? Maria geht her und macht dem Sohn Gottes, also der einzige Sohn Gottes, einen Vorwurf und sagt, wie konntest du uns das antun? Immerhin Maria und Josef hatten Jesus verzweifelt gesucht, was wir ja in der Regel überhaupt nicht tun. Oder vielleicht hast du ihn auch schon mal verzweifelt gesucht und einen Vorwurf gemacht. Und wenn wir Jesus leichtfertig aus den Augen verlieren und registrieren, dass er auf einmal nicht da ist, dann kann das sein, dass wir aufgebracht und aufgelöst und hilflos und orientierungslos sind. Weil Gott ist größer als alle unsere Erwartungen. Und Jesus erwidert. Und zwar antwortet er nicht, sondern der stellt eine Gegenfrage. Wieso suchst du mich? Wieso sucht er mich? So nach dem Motto, habt ihr mich etwa verloren? Wieso sucht er mich? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das ist die erste Stelle, wo er spricht. Und für Jesus war auch klar, der war im Haus seines Vaters. Da, wo Fragen gestellt wurden. Da, wo man zuhörte. Da, wo man Antworten fand. Im Haus des Vaters. Im Tempel. Wo ist denn dein Tempel? Also ist dein Tempel im Gebet? Oder ist dein Tempel im Lobpreis? Oder vielleicht hast du ja auch mehrere Tempel. Vielleicht beim Axel einmal im Monat, beim hörenden Gebet. Oder beim Bibelstudium. Oder bei der Analyse von Bibeltexten, wie der Henrik und ich ein paar Stunden über diesen Text da gesessen haben, da haben wir festgestellt, wir sind im Tempel Gottes. Aber vielleicht ist dein Tempel ja auch im Hauskreis. Oder hier. Am Sabbat, im Gottesdienst. Also, wenn du gesehen sein willst und das auch glauben willst und alles, was dazugehört, wenn du das möchtest, und Gott suchst und ihn nicht findest, dann geh in den Tempel. Und wenn du gekannt sein willst und vielleicht sogar erkannt und du Gott suchst und ihn nicht findest, geh in den Tempel. Und wenn du der wahren Liebe begegnen möchtest, die dich mit aller Kraft liebevoll in den Arm nimmt. Und du Gott suchst und ihn nicht findest, dann geh in den Tempel. Lass uns beten. Großer Gott, es ist so schön, dass du unser Gott bist und wir deine Kinder sein dürfen. Du siehst uns, kennst uns, nennst uns beim Namen und deine Liebe zu uns überstrahlt alles. Und dafür danken wir dir von Herzen. Du hast uns so viele Möglichkeiten eröffnet, dir zu begegnen und da gibt es noch viel mehr als heute genannt. Und dir zu begegnen, ist ein Schatz, Herr. Die Zeit mit dir so kostbar. Und oft verlieren wir uns da im Alltag und sind so voll mit unseren Gedanken und dem, was wir tun wollen oder was war in der Vergangenheit und Zukunft und vergessen, dir in der Gegenwart in jedem Moment zu begegnen, Herr. Dich aufzusuchen, dich zu fragen, dir zuzuhören. Bitte hilf uns und erinnere uns immer wieder daran, dass wir den Weg nicht ohne dich gehen, sondern nur mit dir. Hab Dank. Hab Dank für alles, was du für uns tust, aber hab vor allem Dank für dein wunderbares Sein. Amen.